Ich lese den Predigttext für den heutigen Sonntag aus Micha 6, die Verse 1 bis 8. Hört doch, was der Herr spricht. Auf, führe einen Rechtsstreit vor den Bergen, und die Hügel sollen deine Stimme hören. Hört, ihr Berge, den Rechtsstreit des Herrn und ihr Uralten, ihr Grundfesten der Erde. Denn der Herr hat einen Rechtsstreit mit seinem Volk, und mit Israel rechnet er. Mein Volk, was habe ich dir angetan? Und womit habe ich dich ermüdet? Sage gegen mich aus. Ich habe dich doch herausgeführt aus dem Land Ägypten und dich erlöst aus einem Sklavenhaus. Und vor dir her habe ich Mose, Aaron und Miriam gesandt. Mein Volk, erinnere dich doch, was Balak, der König von Moab, beschlossen und was Bileam, der Sohn von Beor, ihm geantwortet hat, was von Schittim bis Gilgal geschah, damit du die gerechten Taten des Herrn erkennst. Mit welcher Gabe soll ich vor den Herrn treten, mich beugen vor dem Gott der Höhe? Soll ich mit Brandopfern vor ihn treten, mit einjährigen Kälbern? Gefallen dem Herrn Tausende von Widdern, ungezählte Bäche von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen hingeben für mein Vergehen, die Frucht meines Leibes als Sündopfer für mein Leben? Er hat dir kundgetan, Mensch, was gut ist, was der Herr von dir fordert. Nichts anderes als Recht zu üben und Güte zu lieben und in Einsicht mit deinem Gott zu gehen.
Die Grundfrage, die diesen Text beschäftigt oder mit der Text umgeht, ist eine, die wir uns vermutlich auch schon mal gestellt haben, vielleicht. Nämlich die Frage, wie lebe ich eigentlich ein gutes Leben? Oder, noch ein bisschen anders gefragt, wie hat sich das Gott eigentlich gedacht mit dem Leben der Menschen? Was sind eigentlich seine Ideen, seine Absichten für ein gutes Leben? Das ist ja eine sehr grundlegende Frage und durchaus eine Frage von Interesse. Drei Punkte stecken im Text, mit denen befassen wir uns jetzt mal näher. Der erste Punkt ist, was Gott tut. Der zweite Punkt ist, was wir gern tun möchten, aber nicht können. Der dritte Punkt ist, was wir tun können. Also der erste Punkt, was Gott tut. Der Text fängt ganz spannend an mit einer relativ menschlichen Eigenschaft. Nämlich der Eigenschaft, dass wenn es gut läuft im Leben, tendenziell, neigen Menschen zu dem Verhalten. Wenn es gut läuft, dann sagen wir, ich bin clever und deswegen habe ich einen guten Abschluss gemacht. Ich bin fleißig, deswegen bin ich gut. Ich habe die richtige Entscheidung getroffen, deswegen habe ich Karriere gemacht. Ich habe die richtige Frau geheiratet, deswegen ist die Ehe glücklich. Ich habe die Kinder gut erzogen, deswegen sind die wohl geraten. Ja, wenn es gut läuft, sagt man, alles richtig gemacht. Ich rede von Tendenzen. Wenn es schlecht läuft, heißt es, wie kann Gott das zulassen? Wo war er denn? Wieso lässt er mich leiden? Das ist eine Tendenz, die ich nicht nur bei allen beobachte, auch bei ganz frommen Christen. Und das ist im Text genauso. Das Volk klagt Gott an und sagt, was belastest du uns eigentlich? Was beschwerst du uns? Warum machst du uns eigentlich so schwer? Und Gott sagt, ihr wollt mich anklagen? Okay, das machen wir mal. Lasst uns das mal machen. Lasst uns mal gucken, was eure Anklage ist. Und mal gucken, was bei rumkommt. Und Gott fragt, was habe ich euch getan? Womit habe ich euch denn beschwert? Was ist eigentlich der Gegenstand eurer Anklage? Womit habe ich es euch schwer gemacht? Und bevor sie antworten können, sagt Gott schon, im Gegenteil. Schaut mal genau hin. Denkt mal zurück, was passiert ist. Wir gucken uns das mal im Detail an. Drei Dinge zählt Gott hier auf. Das erste ist, ich habe euch aus Ägypten befreit. Ihr wart Sklaven, ihr wart verkauft, ihr wart Leibeigene, euch ging es richtig schlecht und ich habe das geändert. Ich habe das gesehen, es hat mich getroffen, ich habe eingegriffen und euch rausgeführt. Punkt 1. Punkt 2. Balak, ein König, wollte, dass ein Prophet euch verflucht. Und ich habe dafür gesorgt, dass der euch segnen musste. Ja? Also nicht nur ich segne euch, ich sorge sogar dafür, dass eure Feinde euch verfluchen wollen, euch auch segnen müssen. Das ist der zweite Punkt. Dritter Punkt. Erinnert euch daran, was geschehen ist zwischen Schittim und Gilgal. Sagt uns gerade nicht so viel, aber da ist was ganz Besonderes geschehen. Das Volk ist in sein Land eingezogen. Das hat den Jordan durchschritten und hat das Land eingenommen, was Gott ihm gegeben hat. Also dritter Punkt, Befreiung aus dem Sklavenhaus. Die Feinde müssen dich sogar segnen. Dritter Punkt, ich gebe euch eine Heimat. Ich gebe euch ein Land, ich gebe euch einen Ort, wo ihr leben könnt, wo ihr sein könnt, wo ihr sicher seid. So, Freunde. Das sind die drei Dinge, die ich getan habe. Nur mal so exemplarisch. Und jetzt vergleichen wir das mal mit dem, was ihr mir vorwerft. Schaut zurück, denkt zurück, erinnert euch und erkennt, was ich euch Gutes getan habe. Erkennt, dass meine Absichten für euch gut sind und dass es die guten Dinge sind, die ich tue. Erkennt, dass ich euch keine sinnlosen Lasten auflege, die ihr schleppen müsst und mich dann freue, wie ihr knüppelt. Erkennt, was ich tue und erkennt, was ich nicht tue. Unterscheidet das bitte schön. Schiebt mir nicht Sachen in die Schuhe, die nicht von mir kommen. Erkennt, wie unsinnig die Anklage ist, die ihr erhebt. Gott verweist dem Volk auf die Geschichte. Nun können wir sagen, na gut, das ist natürlich schön für das Volk. Die meisten von uns sind wahrscheinlich keine Juden, keine Israeliten. Aber auch wir werden auf die Geschichte verwiesen. Wir feiern ja jedes Jahr Weihnachten. Und bald ist Advent. Und da warten wir auf die Ankunft von jemandem. Die Ankunft von Gott selbst. Gott, der Mensch wird, Gott, der Teil dieser Geschichte wird, Gott, der eintritt in die Welt und sagt, Leute, ich will euch nahe sein, ich will so leben wie ihr, ich will euch zeigen, wie ich denke über euch. Ich will so leben, wie ihr eigentlich leben müsstet. Und darauf verweist uns Gott. Dass da einer kommt, der so lebt, wie wir leben sollten. Dass da einer kommt, der auf sich nimmt, was wir tragen müssten und der es damit aus der Welt schafft. Und der uns seine Perspektiven öffnet. Dass einer kommt, der unser Gesicht trägt und doch Gott ist. Und das tut Gott für dich. Das sind seine Absichten für dich. Und Gott sagt zu uns, wie zu dem Volk, schaut mal zurück, was passiert ist. Und überlegt euch, was ich für euch tue. Erkennt doch das Gute, was ich für euch tue. Das ist der erste Punkt. Was Gott tut, man könnte ergänzen, was er nicht tut. Der zweite Punkt. Was wir tun wollen, aber nicht tun können. Wenn Gott so ist, wenn er so liebevoll ist, so gütig, so voll guter Absichten, dann merken wir eins, das merken die Leute in diesem Text und das merken viele von uns. Wir merken, wenn das so ist, dann muss in unserem Verhältnis zu Gott irgendwas nicht stimmen, weil es Misstrauen ist, was dieses Verhältnis prägt. Ich meine, wir schieben Gott allerlei lustige Sachen in die Schuhe, wo er sagt, Leute, nee, das bin ich nicht. Ich bin nicht so, wie ihr denkt. Ich tue nicht die Sachen, die ihr denkt, dass ich die tue. Wir spüren, dass wir in Gottes Schuld stehen, weil wir ihm Dinge anlasten, wo er sagt, nein, das könnt ihr mir nicht anhängen. Und wir spüren, dass wir nicht so leben, wie es eigentlich Gott so spricht und wie es ihm gefällt. Das spüren wir, das spürt, glaube ich, jeder. Ich glaube, das ist der tiefste Grund dafür, warum es Religion gibt. Weil Menschen spüren das, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Sie spüren, wir müssten anders leben. Sie spüren es instinktiv und sie versuchen es dann besser zu machen. Sie versuchen das Richtige zu tun. Sie versuchen es irgendwie wieder gut zu machen und sich irgendwie angemessen zu verhalten. Die Frage ist, was ist denn angemessen? Angesichts dessen, wie Gott sich sein Volk und uns vorstellt. Was ist angemessen? Was ist das angemessene Verhalten von uns? Was ist das Angemessene, das wir jetzt tun können? Ich antworte schlicht und provokant, nichts. Es ist nichts angemessen. Es gibt nichts Angemessenes, das du tun kannst, was dem angemessen wäre. Du kannst nichts tun. Du brauchst und darfst nichts tun, denn du kannst Gott nicht manipulieren. Im Sinne von, ich lebe gut und Gott muss mich segnen. Also ich beeinflusse quasi Gottes Verhaltensweise, in dem Maß, wie ich mich verhalte. So läuft das nicht. Du kannst tun, was du willst. Es ändert Gottes Einstellung zu dir nicht im geringsten. Die steht nämlich bereits längst fest. Du kannst daran nichts ändern. Denn er liebt dich, weil er dich liebt. Das ist ein perfekter Zirkelschluss. Das Argument mit dem zu begründen, was das eigentlich Argument ist. Das ist eigentlich nicht so blöd in der Wissenschaft, aber so einfach ist es. Und so unlogisch. Er liebt dich, weil er dich liebt. Das ist so. Das hast du nicht gemacht. Das kannst du auch nicht ändern. Er ist dir nahe, weil er das möchte. Und er sucht deine Nähe, weil er das möchte. Weil es ihm um dich geht. weil du ihm wichtig bist. Das kannst du nicht ändern. Versuch's, du wirst es nicht schaffen. Er tut dir Gutes, weil es ihm gefällt. Das entspricht seinem Wesen. Auch da ist er unverbesserlich. Oder, ich meine, wir können ja mal das Volk fragen. Habt ihr in Ägypten darum gebeten, befreit zu werden? Habt ihr darum gebeten, dass Gott euch auserwählt? Habt ihr darum gebeten, dass Gott euch ein Land schenkt? Habt ihr darum gebeten, dass er sogar dafür sorgt, dass eure Feinde euch segnen? Haben wir darum gebeten, dass Gott Mensch wird? Dass er uns zeigt, wie er uns liebt? Eigentlich nicht. Das macht er einfach. Und die Verse hier sind so ein bisschen eine Karikatur der menschlichen Möglichkeiten. Ja? Sollte Gott Freude haben an Tausenden von Widdern, Ströme von Öl, sogar die abwegige Vorstellung, die Gott wirklich vom Tiefsten her ablehnt. Die Vorstellung, soll ich nicht meine Erstgeburt, mein erstes Kind opfern für meine Sünden? Eine Vorstellung, die damals durchaus üblich war und Gott immer gesagt hat, Freunde, also wenn eins gar nicht geht, dann das ist das. Also bis hin zu diesen abwegigen Vorstellungen, was Menschen sich ausdenken, um Gott irgendwie zu beeindrucken. Und bei all dem sagt Gott, nee, das funktioniert nicht. Ja, ein guter Mensch zu sein, den Gott belohnt, das klappt nicht. Durch gute Taten, durch Anstrengungen zu Gott kommen, irgendwie alles richtig machen, zumindest so viel wie geht. Oder die etwas fortgeschrittene Variante, sehr beliebt in christlichen Kreisen, zumindest im Nachhinein zu beweisen, dass ich es auch ein bisschen verdient habe von Gott, so betrachtet zu werden. Nein, das funktioniert nicht. Wir sind hier beim Kernthema des christlichen Glaubens, nämlich beim Thema Gnade. Ich habe einen schönen Satz gelesen von Tim Keller, der sagt, wer die Gnade Gottes erlangen möchte, der muss nur zwei Bedingungen erfüllen. Erstens, er muss ihre bedürfen. Er muss erkennen, dass er sie braucht. Zweitens, er darf selbst nichts beisteuern. Dann wäre es keine Gnade mehr. Wenn ich nachher beweisen will, dass ich es ja doch irgendwie verdient habe, das ist keine Gnade. Fazit, wir können nichts tun, um Gott irgendwie näher zu kommen. Er kommt zu uns. Und das dürfen wir erkennen. Und das dürfen wir ernst nehmen. Das sollten wir ernst nehmen. Das Problem ist doch, in dem Text hier und vielleicht auch bei uns, dass die Perspektive falsch ist. Denn die Perspektive, die ich gerade beschrieben habe, ist doch die meiner Möglichkeiten. Ich und meine Möglichkeiten. Wir versuchen das Problem irgendwie zu lösen. Und eigentlich geht es darum, dass Gott hier handelt. Und dass er sagt, schaut doch mal zurück, was ich getan habe. Oder kennt das Gute, das ich für euch getan habe. Religion, schöner Satz, habe ich mal gelesen. Religion ist etwas zu tun, das Gott gefällt. Das zu tun, was Gott gefällt. Die Verbindung herstellen. Glaube heißt, sich gefallen lassen, was Gott tut. Das ist genau das Gegenteil von dem. Dritter Punkt, was wir nun tun können. Wir können einiges tun. So einfach seid ihr nicht raus hier. Es gibt durchaus das, was wir tun können. Und das wird jetzt herausfordernd. Und ich sage es nochmal. Ich habe gerade versucht, die Grundlage zu legen, dessen, was ich jetzt sage. Das ist wirklich die Grundlage, dass wir nichts tun können. Dass Gott uns erwählt, dass Gott uns sucht, dass er einen ersten Schritt tut. Ich hoffe, das ist uns klar. Das muss uns klar sein. Wenn uns das nicht klar ist, ist das, was jetzt folgt, sehr schwierig für einige von euch. Es muss uns klar sein. Okay, ist uns das klar? Ist der Punkt klar geworden, dass die Grundlage das ist, was ich gerade gesagt habe? Und jetzt baue ich darauf was auf. Okay? Denn es heißt im Text, es ist dir Mensch gesagt. Also jeden Menschen ist etwas gesagt. Es ist dir gesagt, nicht nur allgemein, so, sondern konkret von Gott. Er sagt dir, was gut ist. Und das meint kein Ideal, so wie manchmal müsste mal, sondern es meint ganz konkret, was ist gut für uns in unserer Beziehung zu Gott und in unserer Beziehung zu den Menschen. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was Gott von dir fordert, heißt es hier. Eigentlich steht da, es ist dir gesagt, was gut ist und was Gott bei dir sucht. Das ist noch ein Ticken interessanter. Dass Gott wieder der ist, der sucht, der ist, der den ersten Schritt macht, der ist, der Interesse hat an dir, der ist, der bei dir was sucht, weil er es dir auch zutraut. Also, das ist ja auch eine Würde, dass Gott sagt, hey, ich suche was bei dir, du hast was ich suche, ich traue dir was zu. Er nimmt dich ernst. Und dann kommt eine sich steigernde Aufzählung. Das heißt, der erste Schritt ist cool, der zweite ist noch besser, der dritte ist super. Ja, also das steigert sich jetzt, denn jetzt kommen wir zu dem, was sucht denn Gott bei uns? Was können wir denn tun? Was ist uns denn gesagt? Das Gute ist, das sind drei Punkte. Das erste ist Recht tun. Was heißt das? Das heißt, in diesem Zusammenhang, in diesem Text und gerade auch in diesem Buch, heißt es allen voran tatsächlich soziale Gerechtigkeit. Das Recht tun heißt soziale Gerechtigkeit, Menschen zu ihrem Recht kommen zu lassen. Das ist das Buch des ganzen Propheten Michas, das Thema dieses Buches. Also er klagt massiv die religiöse Oberschicht dafür an, dass die ins Aus und Braus leben und dass die armen Leute, die ganz unten stehen, völlig verschmachten, rumhängen, hungern, leiden. Also der ist da ziemlich drastisch und prangert die Jungs ordentlich an. Ich habe mir Gedanken gemacht, was es heißen kann. Recht tun. Das heißt zum einen zu sehen, was ich habe. Erstmal wahrzunehmen, wie unglaublich gut es mir erstmal geht. Und auch zu verstehen, naja, dass mein Anteil daran überschaubar ist. Was kannst du denn dafür, dass du clever bist? Dass du eine Ausbildung genossen hast? Dass du in Deutschland geboren bist? Dass deine Eltern dich gefördert haben? Dass du gesund bist? Was kannst du denn dafür? Nichts. Das ist geschenkt. Das macht dankbar, dieser Kenntnis. Zu erkennen, hey, letztendlich verdanke ich mir doch nicht, ich verdanke mich doch nicht selber. Wie naiv wäre diese Vorstellung? Wie vermessen wäre die? Ich bin mir geschenkt. Mein Leben, meine Gaben, meine Familie, mein Land, meine Möglichkeiten. Klar mache ich was draus. Auf jeden Fall. Das ist super. Aber die Voraussetzungen, die habe ich nicht geschaffen. Also dankbar zu sein. Sehen, was ich habe. Für mich heißt das dazu auch ehrlich sein. Also zum Beispiel Volkssport, Steuerhinterziehung. Ich finde, das Recht halten heißt für mich, dass ich meinen Beitrag leiste. Und mich nicht aus der Affäre ziehe. Wie sehr ärgern wir uns über die bösen großen Jungs, die Steuern da ziehen, ja, Uli Hoeneß und hier Peter Zumwinkel und so, die haben schon so viel, da ziehen noch, aber es fängt ja im Kleinen an. Und da sind wir herausgefordert. Ich glaube tatsächlich, das ist Gott echt ernst. Recht halten. Leiste Beitrag. Teile. Also da fängt es ja an. Eigentum verpflichtet. Ja. Wenn ich was habe, verpflichtet mich das, mich einzubringen. In die Gemeinschaft, in die Gesellschaft, das zu teilen, das alles für mich zu behalten. Zum Beispiel habe ich eine schöne große Wohnung und einen großen Tisch. Lade ich Leute ein. Das ist so viel schöner, zusammen zu essen als alleine. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, das zu teilen, was ich habe. Recht halten heißt auch den Schwachen sehen. Also mich die Not des anderen was angehen lassen. Der Papst Franziskus, den ich sehr schätze, spricht von einer Globalisierung der Gleichgültigkeit. Ja, da ertrinken Leute vor Lampedusa und wir sagen, was soll man da machen? Oh, die EU müsste handeln und so. Ne? Ja, wer ist denn die EU? Das sind wir. Also auch dazu sagen, lass es dich mal was angehen, dass da sowas passiert. Lass es mal ran an dein Herz. Und das gilt für Lampedusa, das gilt aber auch für Leute in der Nachbarschaft. Leute, die zwei Türen weiter wohnen oder in der Vorlesung sitzen. Also großzügig sein mit dem, was ich habe. Weil ich weiß, das gehört mir doch gar nicht. Das habe ich geschenkt bekommen. Und ein ganz praktisches Beispiel, was ich persönlich sehr schätze, ist das Prinzip in der Bibel, im Alten und Neuen Testament, 10% dessen, was mir gehört, wegzugeben. Also 10% von dem, was Gott mir schenkt, weiterzugeben. Ja, Gott sagt, 90%, die gehören dir, aber 10%, die investieren andere. Jesus bestätigt das im Neuen Testament, also im Alten Testament ist das eine klare Regel, im Neuen Testament bestätigt Jesus das und sagt, hey, die wichtigen Gebote sind klar, das ist Liebe halten, Gerechtigkeit üben, sich der Schwachen annehmen, das soll man tun, aber das andere nicht lassen, sagt Jesus. Also 10% von dem, was ich habe, weiterzugeben. Ich würde sagen, gib es dorthin, wo dir Gott begegnet und anderen. Also zum Beispiel die Gemeinde. Das war der erste Punkt, den Gott von uns fordert. Wir sind uns klar auf der Grundlage dessen, was ich zu Anfang gesagt habe. Ja? Das sind uns, glaube ich, alle noch hoffentlich vor Augen. Wir beeinflussen Gott damit überhaupt nicht. Seine Urteil steht fest, seine Wahl steht fest. Alles klar. Zweiter Punkt, Barmherzigkeit lieben. Wir steigern uns. Das ist eine sich steigernde Aufzählung. Barmherzigkeit lieben, was meint das? Das meint, dass wir über das zu Erwartende hinaus etwas tun. Dass wir mehr tun, als nur Recht und Gebot zu halten. Mehr als nötig ist. Heißt zuvorkommend zu sein. Paulus sagt den schönen Satz im Philipperbrief, wir sollen den anderen höher achten als mich selbst. Das ist herausfordernd. Den anderen höher achten als mich selbst. Den Nächsten zu lieben, mich selbst ist schwer genug. Aber ihn auch höher zu achten, das ist der Anspruch. Liebe ist verschwenderisch. Liebe sagt nicht, oh, jetzt habe ich da so 5 Euro in dich investiert und gestern den ganzen Abend, jetzt kommst du schon wieder an. Liebe fragt doch so nicht. Und das ist das Vorbild, das ist der Anspruch, wo Gott sagt, ich gebe mich für euch Ich bin Liebe. Ich lebe euch vor, was das heißt. Und ich traue euch das zu, dass ihr lieben könnt. Das fand ich spannend. Ich war im Sommer in Chicago bei Willow Creek und da war die Frage, wie macht ihr das mit dem Zehnten hier? Das ist ja so eine Frage, das ist eine große Gemeinde, die haben ziemlich große Gebäude, das kostet alles Geld, muss irgendwo herkommen. Und da war die Frage naheliegend, wo kommt eigentlich die Kohle her? Und die haben eine sehr interessante Antwort gegeben, die mich hat nachdenken lassen. Die haben gesagt, ja, den Zehnten machen wir schon, das ist so das Minimum, das ist der Standard. Aber vom Neuen Testament her, von dem, wie Gott sich dort verschenkt, von der Großzügigkeit, die wir erleben, gehen wir eigentlich davon aus, dass das das Minimum ist und dass man mehr geben kann. Sie sagen, 10% ist gut, für manche sind 8% schon hart. Das ist keine starre Regel. Aber manche können gut und gern 30% geben und noch super leben. Das ist verschwenderische Liebe. Barmherzigkeit lieben. Aber mal, ich meine, wir reden jetzt von Geld, aber Eigentum oder noch besser vielleicht praktischer, Zeit. Mit Zeit verschwenderisch umzugehen. Ich meine, Geld kann man irgendwie besorgen, ne? Aber Zeit ist weg irgendwann. Also Zeit zu investieren in Menschen. Zeit, die mir gehört oder auch nicht. Meine Zeit. Oder mein Wissen. Ja, da ist der Kommilitone, der halt nicht so fit ist. Ist es mir egal? Bin ich froh, dass es Konkurrenten weniger gibt? Freue ich mich, dass ich in dem eigentlich auch ganz gut aussehe mit meiner 2-? Oder helfe ich dem? Praktische Hilfe. Oder Anteilnahme. Also mich einlassen auf das Leben von Menschen. Jemand bedrückt was. Will ich das hören? Habe ich da Lust drauf? Das ist anstrengend. Klar, wer macht das schon gern. Aber bin ich bereit dazu zu sagen, okay, komm, lass uns mal hinsetzen eine Stunde und erzähl mal, was dich gerade beschäftigt. Erzähl mal, was dich gerade runterzieht. Auch wenn es mich nicht runterzieht, ist egal. Lass mal zusammen runterfahren. Letzter Punkt. Wir hatten Recht tun. Oder üben, kann man auch sagen. Sich darin einüben. Wir hatten Barmherzigkeit lieben, es steigert sich. Das letzte ist besonnen oder einsichtig oder demütig mit deinem Gott gehen. Das ist das Letzte, was Gott bei uns sucht. Also ein besonnenes und zugleich hartnäckiges Mitgehen mit Gott. Das heißt, mit Gott leben. Mit ihm unterwegs sein, ihm vertrauen, ihm folgen, sich von ihm leiten lassen. Beziehung. Freundschaft, Nähe, Vertrauen. Das sucht Gott. Das ist ihm das Allerwichtigste. Das sucht er bei uns zuallererst. Dass wir ihm vertrauen. Er vertraut uns. Sonst würde er uns das nicht sagen hier. Er vertraut uns das. Alltag mit Gott. In Abhängigkeit von ihm leben. Erkennen, dass das, was ich habe, ihm zu verdanken habe. Mit ihm leben. Es geht ihm nicht darum, Gebote zu halten. Es geht nicht darum, dass ihr jetzt sagt, oh Mann, was muss ich jetzt alles machen, was er jetzt gesagt hat. Nein. Das wird bei jedem von euch anders aussehen. Darum geht es überhaupt nicht, dass ihr jetzt irgendwelche Sachen konkret tut. Es geht darum, dass wir mit Gott leben und mit ihm und von ihm lernen. Von seinem Charakter, von seinem Wesen lernen. Wie ist denn dieser Gott? Wie stellt er sich uns vor? Und was heißt das eigentlich, wenn ich ihm ähnlich werden will? Was heißt das, wenn er sagt, hey, ich vertraue dir, dass du von mir lernen kannst? Was sind die Konsequenzen, wenn man das noch weiterdenkt? Darum geht es. Sich um starres Gebote halten. Davon redet hier keiner. Ganz praktisch, Jesus ruft Menschen in Nachfolge. Er sucht eben keine Kirchenmitglieder, die irgendwie in einer Kartei flummern. Er sucht auch keine gelegentlichen Gottesdienstbesucher, die so regelmäßig, also immer Weihnachten, in Gottesdienst gehen. Er sucht Menschen, die ihm vertrauen. Er sucht Kinder Gottes, Liebhaber Gottes, Menschen, die Gott lieben, tatsächlich lieben. Und Menschen, die Schüler von Jesus sind, die sagen, ich möchte von dir lernen. Du kennst die Kunst des Lebens, die Kunst des Liebens, ich möchte von dir lernen. Also die Grundlage, die ich heute habe versucht zu legen, war, dass Gott uns liebt. Dass er gute Absicht hat mit uns, dass er uns nahe ist, dass er mit uns leben will. Das ist die Grundlage. Das ist das Wichtigste. Und auf der Grundlage reden wir von all dem anderen. Und wir glauben das nicht. Wir tun uns schwer damit, weil das eigentlich wie ein Märchen klingt. Das ist eigentlich so schön, zu glauben, dass Gott wirklich so ist. Ist es so einfach? Es ist so. Wir tun uns schwer damit, weil uns die Welt was anderes sagt. Weil uns die Realität, mit der wir oft konfrontiert sind, was ganz anderes predigt. Oder die Stimme in deinem Herzen. Es ist unkonkret, oder? Gott kann man nicht sehen. Es ist schwer zu glauben, das stimmt. Aber ich möchte euch ermutigen, letzten zwei Gedanken, wir feiern heute Abend mal. Und Gott sagt so konkret, wie du dieses Brot in den Händen hältst gleich, so konkret, wie du das isst, so konkret, wie du diesen Schluck Traubensaft trinkst, so konkret bin ich. So konkret liebe ich dich. So konkret bin ich bei dir. Ist egal, was du fühlst bei dem Essen und Trinken. Ich bin da. Das Brot ist da. Der Saft ist da. So bin ich da. So konkret. So konkret wie deine Probleme, so konkret wie deine Zweifel und deine Herausforderungen, so konkret bin ich da. Also, nimm das Abendmahl und wisse, dass das mein Versprechen ist, dass ich dir nahe bin und dass du getrost glauben darfst, was in diesem Text steht und was ich versucht habe, irgendwie zu erklären. Amen.